Das Schlimmste für einen Menschen ist, wenn er sich hilflos fühlt in einer Situation. Und das passiert halt so oft, ne? HR sitzt ja auch ganz häufig eben dann doch unter irgendeiner Geschäftsführung, CEO, hast Finance. Du nicht gesehen.
CFO.
So, genau. Und die haben häufig eine andere Weltsicht, was immer man davon halten möchte. Und schon bin ich in diesem Gefühl von, eigentlich kann ich hier nichts tun. Und in dem Moment, wo ich aber lerne, für mich selber einen Umgang mit Themen zu finden, bin ich wieder Frau im eigenen Haus.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mit Annika Inderbeek und mir, Anjali Mauer. Annika ist uns zugeschaltet aus dem wunderbaren Hamburg. An alle da draußen, von wo auch immer ihr uns zugeschaltet seid, herzlich willkommen und herzlich willkommen, liebe Annika.
Vielen Dank, liebe Anjali. Liebe Grüße zu dir nach Berlin und ich freue mich auch sehr auf eine weitere gemeinsame Folge heute.
Schön. Wir sind im Finale unserer kleinen Serviceleistungspodcast HR für HR oder HR ungeschminkt für HR. Wir haben vor 2 Wochen über den Mindset-Shift von People und Culture zu HR. Nein, das wäre ein witziger Mindset-Shift, Annika. Wir gehen jetzt wieder zurück zu HR. Über den notwendigen Perspektiven-Mindset-Shift von HR zu P&C geredet. Wir haben darüber geredet, was HR mit KI alles machen kann. Und heute reden wir darüber, wie HR Resilienz entwickeln kann und warum das sinnvoll ist. Bevor wir rübergehen in das Expertinnen-Interview mit der Claudia, wollte ich einmal mit dir ganz kurz darüber sprechen, warum wir finden, dass HR verdient hat, eigene Resilienz-Tipps zu kriegen, aka warum HR der härteste Job ist. Bisschen Lob für uns.
Genau, ein bisschen Lob für uns. Also, für mich 2 Sachen, die da wahnsinnig wichtig sind. Nummer 1, gerade in aktuellen Krisenzeiten kriegen wir sehr, sehr viele massiv belastende Informationen mit. Und jetzt kann man sagen, Finance bekommt die ja auch mit und Sales auch. Nichtsdestotrotz, bei uns geht es quasi dann ans Menschliche, wenn man zum Beispiel sagt, okay, die Zahlen sind schlecht, wir müssen hier abbauen. Ja, weiß Finance dann auch, aber wir sind zusammen mit dem betroffenen Fachbereich dafür verantwortlich, die jeweiligen Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Und es nicht einfach dieser eine Tag ist und danach ist es vorbei. Ich finde, dass solche Infos und das regelmäßig als Teil des jeweiligen Jobs was mit einem machen. Und deswegen ist es aus meiner Perspektive einfach total wichtig, auch darüber zu sprechen. Und jetzt kommt der 2. Part, dann ist mein Monolog auch vorbei. Mit wem kann man darüber sprechen? Und das ist das nächste Thema. In der Regel könnt ihr über solche Themen mit niemand anderem sprechen als innerhalb eures Teams. Vielleicht, wenn ihr einen guten Draht habt mit eurem CEO, dem es aber nicht anders geht, oder mit dem jeweiligen Businessverantwortlichen. Aber ihr könnt ansonsten in der Regel nicht euch einfach mal über das Thema mit irgendeinem Kollegen, Kollegin einfach mal beim Mittagessen auskotzen, weil es hochgradig vertrauliche Informationen sind, die ihr nicht weitergeben dürft. Deswegen finde ich, braucht man eigene Resilienztipps in einer HR-Funktion.
Finde ich alles genauso. Ich möchte einmal noch dazu sagen, weil der Hinweis von dir mit Finance ist ja richtig. Also wenn wir jetzt mal von einem Fall ausgehen, dass wir eine Investorenrunde haben und eine DD ist und du als HR, Finance, Legal und Geschäftsführung weißt, wenn das nicht durchgeht, dann haben wir hier ein ganz anderes Problem. Ganz oft betrachten das ja Finance und Legal, gerade in großen Unternehmen, als Zahlen. Also Finance guckt ja und sagt, wir müssen 20% sparen. Aber was du ja als HR machst, ist zu gucken, wer sind die Leute. Also das wollte ich nur nochmal dazugeben, weil natürlich hat auch Finance und Legal, die kriegen auch eigene Resilienzthemen, aber nicht von uns im Podcast. Vielleicht von einem anderen. Was ich auch noch dachte, mit HR oder der Personalabteilung haben immer alle zu tun. Das heißt, es haben auch alle eine Meinung zu dir. Und wenn alle eine Meinung zu dir haben, dann ist es ja auch anstrengender, weil so zum Content oder zu was auch immer, da hat nicht unmittelbar jeder Mitarbeitende immer Berührung. Aber alle haben eine Geschichte von HR und es ist ja auch ein bisschen on vogue. je nachdem, wo du bist, dass HR schuld ist. Und HR ist auch in so einer Position, wo du dich ständig für dein Budget rechtfertigen musst. Also du musst ständig erklären, warum du denn jetzt schon wieder noch irgendwas willst. Und gerade wenn man aufsteigt als HR und dann irgendwann in diesem Management-Meeting sitzt und merkt, mit welchen Massen an Geld Marketing zugeschüttet wird, denkt man sich halt auch so, okay, aber ich wollte doch nur 3,50 Euro für meine Employer-Kampagne.
Boah, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Eigentlich kannst du die Uhr nachstellen, dass wann immer du in irgendeinem All-Hands irgendwas sagst, egal wie vermeintlich harmlos, egal wie vermeintlich mit Best Intentions, egal wie positiv, weil du eigentlich eine Benefit-Erweiterung damit anstößt, du hast wahnsinnig viele Interdependenzen und verschiedene Meinungen und Befindlichkeiten und du kannst davon ausgehen, dass du es, egal was du machst, egal wie sehr du dich streckst, niemals allen Mitarbeitenden in deinem Unternehmen gerecht machen kannst, wirst. Und es wird immer einen Teil Mitarbeitender geben, die das total scheiße finden, was du sagst und die auch richtig Stimmung darüber machen werden. Ich will gerade sagen, man kann sich davor schützen, wenn man nichts sagt, aber das stimmt auch wiederum nicht. Weil wenn du dann im Town Hall nichts sagst, dann kriegst du auch die Fragestellung, warum ist ein HR heute so unsichtbar auf dem Thema und warum äußert ihr euch nicht so? Also ja.
Wir können ja nicht sagen, du musst sichtbar werden und dann aber nicht sichtbar werden. Und was ja auch oft passiert, du sitzt in irgendeinem Meeting mit und jemand sagt, ah, oh, die HR ist da, oder mir wurde mal gesagt, da bin ich irgendwie zum Drucker schneller als sonst gelaufen. Oh, wenn die HR rennt, habe ich Sorge. Und natürlich sind das alles irgendwie auch Witze, aber das macht ja was mit einem emotional. Und ich glaube letztlich, dieser ungemein hohe Erwartungsdruck an HR, der sich ja irgendwie gefühlt noch verstärkt hat seit Corona und alles, dass so alle Probleme, die es dieses Unternehmen hat, die irgendwie was mit Menschen zu tun haben, auf einmal auf dir sind. Und warum löst du die nicht und wie kann das sein? Und zum Beispiel hat mir jemand mal gesagt, ich müsste mehr lächeln, weil ich wäre ja HR und netter sein.
Ist danach eine Abmahnung rausgegeben? Oder?
An mich. Die HR-Chefin lächelt nicht.
Nee, ich meine an die Person, die das...
I wish. Naja, anderes Thema für eine andere Folge.
Aber ihr seht, Sichtbarkeit kommt an vielen, vielen Stellen auch immer mit einer Kehrseite der Medaille und zwar richtig viel Kritik. Gerade in Organisationen, wo gewisse Themen im Umbruch sind, wo irgendwie Unzufriedenheit herrscht. Auch typische Setups, wo man sagt, okay Mist, wir haben HR echt vernachlässigt. Wir müssen das jetzt irgendwie nochmal prominenter machen. Und in diesen Fällen ist man auch total gerne einmal wandelnde menschliche Projektionsfläche auf zwei Beinen für eigentlich alles, was in der Organisation schiefläuft. Dem muss man sich bewusst sein und egal, was man für eine gute Teflonschicht hat, ich kann es aus Erfahrung sagen, es macht was mit einem.
Und vielleicht als letzte Einleitung zu dem Szenario, was du gerade gesagt hast, was ja dann auch passiert ist, dass alle Leute alle ihre People-Wünsche auf dich werfen und nicht verstehen, dass jetzt vielleicht Projekt XY gar nicht das Notwendigste ist, gesamtorganisationstechnisch, sondern alle haben ja darauf gewartet, dass jetzt endlich die neue Head of HR kommt oder die VP People. Ihr hört schon, es gibt viele Gründe, warum HR eigene Resilienztipps gibt. Und zum Abschluss unsere HR ungeschminkt für HR Minifolge zum Ende der L&D-Sektion dieser Staffel geben wir rüber zu Vergangenheits-Anjuli. Tschüss!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personal-Podcast, heute mit mir, Anjuli, und der fantastischen Claudia Braun. Herzlich willkommen, Claudia.
Vielen Dank, Anjuli.
Liebe Claudia, schön, dass du da bist. Du bist ja der krönende Abschluss unserer kleinen Service-Podcast-Reihe, in der wir erst reden, wie HR zu P&C sich entwickeln kann. Easy. Dann über das Thema KI und People and Culture. Aber wir haben uns gedacht, wir möchten auch einmal über das große Thema Resilienz sprechen. Und da könnte niemand Besseres, könnte ich mir wünschen, als dich, liebe Claudia, als Geschäftsführerin und Partnerin von Return on Meaning, einer unserer eng befreundeten Firmen, möchte ich sagen. Claudia, herzlich willkommen.
Ganz lieben Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns zu diesem Thema unterhalten heute.
Einmal für den Nils, Grüße gehen raus. Return on Meaning, natürlich fantastische Strategieberatung. aber jetzt auch seit einiger Zeit schon mit dem Fokus Achtsamkeit, Resilienz. Und warum mit dir? Stell dich doch gerne einmal selber vor.
Schön auch, dass du sagst, seit einigen Jahren, weil wir hier in der Firma tatsächlich alle, die damals schon dabei waren, schon seit unglaublich vielen Jahren mit diesem Thema unterwegs sind und das dann immer mehr Einzug in die Geschäftswelt hielt und wir wirklich bis heute ganz dankbar und glücklich sind, dass wir da so dabei sein durften. Also ich selbst bin mit diesem Thema schon vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren oder so in Kontakt gekommen und es war für mich damals wie so eine kleine Offenbarung, weil ich sehr damit beschäftigt war, im Außen irgendwie das Leben zu organisieren und ein bisschen mehr hiervon und ein bisschen weniger davon und wenn der doch ein bisschen anders wäre und wenn das doch ein bisschen anders wäre. Und mir wurde so klar, dass das ein bisschen so ist, wie wenn du Spritzer auf der Brille hast und die ganze Zeit versuchst, Fliegen zu fangen, statt irgendwie die Brille zu putzen. Mir ist mit dieser Beschäftigung von Achtsamkeit, und wir sagen ja gleich noch, was das ist, ne, weil da wird so viel drüber geschrieben, dass ich ein bisschen Sorge habe, dass deine HörerInnen gerade andere Bilder im Kopf haben, irgendwann so klar geworden, dass die Frage meiner eigenen inneren Gestimmtheit oder so, wie ich einfach gerade drauf bin, so viel mehr damit zu tun hat, wie ich das Leben erlebe, als das, was da draußen passiert, dass es wirklich schon so fast shocking war. Und genau auf diese Weise bin ich ganz großer Fan dieser Thematik geworden. Ich habe auch wirklich den Eindruck, dass es eine der besten Möglichkeiten ist, um dieses Leben, das uns gegeben wurde, wirklich zu erleben und nicht einfach am Ende der Tage zu sagen, ah ja, nette Veranstaltung, gut, dass ich auch dabei war. Und es hat eben ganz, ganz viele Effekte oder auch Nebeneffekte, die mit der Geschäftswelt wahnsinnig viel zu tun haben und mit dem, wie wir in der Lage sind, Probleme zu lösen, Konflikte anzugehen, mit uns selber in Kontakt zu sein, the next big innovative thing uns auszudenken, dass es so schön ist, dass es eben heutzutage nicht mehr nur so eine Veranstaltung für Einzelne ist, die das für ihr eigenes Innenleben machen, sondern dass es ganz viel mit der Wirtschaft inzwischen zu tun hat. So, das war die Antwort, wer bin ich? Auf die Frage, wie kam ich zu der ganzen Thematik? Und ursprünglich komme ich sehr aus der Businesswelt. Also ich habe internationale BWL studiert, ich war bei McKinsey 5 Jahre und habe mich dann langsam in diese Welt vorgearbeitet. Einmal eben über Achtsamkeit und auch buddhistische Psychologie, würde ich heute sagen. Und dann der systemische Coaching-Ansatz, den ja ganz viele gewählt haben. Dann habe ich eine gestalttherapeutische Ausbildung gemacht. Jetzt mache ich eine existenzanalytische Ausbildung und bin bis heute großer Fan von all diesen Themen, die mir helfen, erstmal mich selber und dann hoffentlich auch andere Menschen noch ein bisschen besser zu verstehen.
Vielleicht einmal nochmal einen Schritt zurück. Ich komme ja aus der Welt von damals noch. Danke, dass ich hier arbeiten darf. Ich habe gar keine Persönlichkeit, was witzig ist, weil mir schon klar ist, dass nur ich dachte, dass niemand meine Persönlichkeit sieht. Aber das war so ein bisschen, als ich ins Berufsleben gekommen bin, da waren wir gerade an dem Punkt, wo ich im Studium gelernt habe, man kann seine Persönlichkeit nicht wie einen Koffer an der Tür stehen lassen. Das war dieses Bild und das war ja schon das höchste der Gefühle. Wenn was ganz Schlimmes passiert ist, dann musst du nicht super gut gelaunt sein auf der Arbeit. Aber nur dann. Nur was richtig Schlimmes. Ich weiß noch, ich war vor, oh Gott, ja jetzt auch, glaube ich, 7, 8 Jahren bei euch in dem Training Master Your Business, was ja total faszinierend für mich war. Und da habe ich das erste Mal dieses ganze Thema Achtsamkeit, Resilienz bei euch mitgekriegt. Und was ich total gut finde, also dieses Achtsamkeit und Meditieren war ja ganz oft so ein Ja für die Leute, die ihre Gefühle nicht so im Griff haben, die Fühligen. Und ich finde aber total gut, dass wir jetzt alle viel mehr auch dahin kommen, dass Achtsamkeit gar nicht so viel dieses Fühlige ist, finde ich, sondern für mich ist es ein Riesenthema, dass ich meinen Mut damit managen kann. Und das wiederum ist ja ein total klarer Business Impact, dass ich eben komplett sagen kann, ich entscheide, wie ich auf diese Business-Situation reagiere und reagiere dann souveräner. Das ist eigentlich ein Engel, den man gut ins Business tragen kann, weil es nicht ist, da ist jemand, der entweder gar keine Gefühle hat, weil er den Koffer abgegeben hat oder unkoordiniert. Aber vielleicht erstmal, was ist denn Resilienz?
Und wenn es okay ist, sage ich noch 2 Sätze dazu, was Achtsamkeit ist, weil es ja dazu so viel geschrieben ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Leute entweder denken, man muss ein Räucherstäbchen dazu anmachen oder man sollte sich mehr in die Badewanne legen.
Guck mal, ich dachte jetzt schon, ist das gleich. Also ich dachte jetzt schon, kannst du fast gleich benutzen. Also
okay, hervorragend.
Alles zurück, Claudia, go.
Ich versuche es auseinanderzudröseln. Also Achtsamkeit erstmal
muss man wissen, kommt aus fernöstlicher Kultur, wurde da durch John Kabat-Zinn und andere Leute hier zu uns in den Westen gebracht. Und was das erstmal bedeutet, ist, dass wir präsent hier und jetzt sind und einfach nur mitbekommen, was stattfindet. Das ist der eine Aspekt davon, dazu sage ich gleich noch was. Und der zweite Aspekt davon ist, dass wir dem, was wir da mitbekommen, erstmal offen gegenüber sind und das einfach quasi erleben und feststellen, bevor wir sofort unsere Meinung haben und in unserem Reaktionsmuster hängen. So. Das bedeutet, dieser erste Teil, wir kriegen mit, was ist, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, was ist denn das für ein Schwachsinn? Natürlich kriege ich mit, was ist, das ist ja bekloppt, wo soll ich denn sonst mitkriegen? Der Punkt ist nur, dass wir so häufig mit unseren Gedanken irgendwo in der Zukunft, in der Vergangenheit oder grüblerisch über den Moment hängen, dass wir ganz häufig überhaupt nicht mitbekommen, was ist. Und alle, die jetzt zuhören, können ja gerade mal testen, wo sie sind und ob sie parallel irgendwie an ihr Mittagessen denken oder wann immer ihr das hört oder ob wirklich das ganze Wesen quasi im Hier und Jetzt ist und das erlebt, was es erlebt, nämlich was es hört, was es dazu vielleicht fühlt, wie sich der Körper anfühlt etc. Also der erste Punkt ist wirklich Präsenz und der ist so wichtig, weil wenn wir nicht da sind, sind wir auch nicht da, wenn wir handeln. So, also der Moment jetzt ist der einzige, wo wir handeln können, so wie du auch gesagt hast, ne? Der einzige, wo ich entscheiden kann, wo ich merken kann, aha, das passiert und wie möchte ich als Anjali, als Claudia darauf reagieren. Also der eine Aspekt ist Präsenz. Und der zweite ist, wir haben als Menschen aus guten Gründen, macht alles Sinn, konstant eine Meinung zu allem. Wir wären nicht in der Lage zu leben, wenn das nicht wäre. Ne? Wir haben irgendwann gelernt, rote Ampel, bleibe ich stehen, alles klar, manches finde ich gut, manches finde ich schlecht, das mag ich nicht so. Nur im Business-Kontext und im Leben an sich macht es die Welt unglaublich anstrengend, weil wir in einem konstanten will ich nicht, will ich mehr hin, mehr weg sind und gar nicht in diese innere Klarheit kommen, aus der heraus wir wirklich schauen können, was brauchst du denn jetzt? Also du sagst was, ich find's deppert und statt dass ich erstmal feststelle, so, ah, okay, das sagt die, ah, okay, das löst in mir dieses Gefühl aus, okay, was brauchst denn jetzt? Hänge ich schon in meiner Reaktion drin. Und das ist der Punkt. Also da sein und erstmal wahrnehmen, was ist, weil es eh schon stattfindet. Also das ist Achtsamkeit. Macht das Sinn?
Ich habe das Gefühl, Achtsamkeit hat eine schlechte Lobby, wenn es um Wirtschaft geht. Die Themen, die du jetzt gesagt hast, mit anderen Worten, sind ganz oft die Themen, die man im Studium oder in Kommunikationsseminaren lernt, nämlich zu sagen, organisch auf was drauf gucken oder als Organismus. Ne? Also nicht gleich seine Meinung reingeben, sondern gucken, warum sagt wer was. Und genauso, wenn wir über das Thema aktives Zuhören sprechen. Da haben wir ja gelernt, höre, was die andere Person sagt und nehme das an und sitze nicht die ganze Zeit schon da und überlege, was kannst du denn jetzt sagen? Genauso, wenn man verhandelt oder bespricht, dann, dass man auch sagt, hör doch der anderen Person zu und denk nicht schon, wie kriege ich meine Themen rein. Und ich finde, all diese Herausforderungen werden gelöst ganz schnell, wenn ich achtsam bin. Und das fand ich so ein Gamechanger, dass es eben nicht ist, womit ja vielleicht Leute Schwierigkeiten haben, ich muss mich jetzt um mein inneres Gefühlsleben gedöns kümmern, weil vielleicht gibt es ja keine Zeit für und ich muss ja Karriere machen und was weiß ich. Habe ich mal gehört, hat jemand mal gedacht. Aber du wirst ja auch einfach viel besser in den zwischenmenschlichen Themen und damit ja auch im Berufsleben, weil wenn ich die ganze Zeit nur darüber nachdenke, was meint sie denn damit, was bedeutet das für mich als Arbeitsaufwand, boah, hat sie das Gefühl, ich habe keinen guten Job gemacht, sagt sie das deswegen, statt einfach zuzuhören, wenn jemand vielleicht eine Frage stellt, macht es ja viel, viel besser, auch fürs Business.
Komplett. Achtsamkeit hat ganz viele Nebeneffekte, die alle fürs Business nützlich sind. Ne? Ich habe eine höhere Konzentrationsfähigkeit, dadurch werde ich effizienter höchstwahrscheinlich. Zwischenmenschlich wird es einfacher. Es gibt ganz, ganz viele Themen. Mir ist nur an einer Stelle wichtig zu sagen, das Konzept der Achtsamkeit ist ganz sicher nicht entstanden, um uns selbst zu optimieren und schneller Karriere zu machen, sondern es ist wirklich eine Art, wie ich der Welt begegne.
100%. Ich wollte nur einmal gegensteuern, weil ich oft das Gefühl hatte oder habe, dass es als so Shishi abgetan wird. Und da wollte ich nur einmal sagen, es bringt dir hinten raus auch da noch was.
Und das ist auch so. Und das Interessante ist ja auch, wir laufen alle oder die viele von uns laufen entweder ins Gym oder sie laufen um den Block oder machen sonst was für einen Sport, weil kristallklar ist, wenn ich das nicht mache, richtig schlecht für mich, spätestens wenn ich über 40 bin. So. Und dass es ganz viele wissenschaftliche Studien gibt, die sagen, ja genau, und unser Gehirn, das können wir wirklich auch trainieren. Wie präsent wir sind, wie wir auf die Umwelt reagieren, das ist nicht einfach nur Gott gegeben, sondern da haben wir einen Einfluss drauf. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit der Brille, ob ich die ganze Zeit nach den Fliegen klatsche oder mal die Brille putzen gehe. Das ist genau dieser Punkt, da hinzugucken und zu sagen, warte mal, so wie ich im Job bin, wie ich mich konzentrieren kann, wie ich in der Lage bin, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, mit deren Emotionen klarzukommen, mit meinen klarzukommen, wo ich bewusst agiere, wo ich einfach in so einer Knee-Jerk-Reaction hänge, da kann ich was machen. So, das kann ich trainieren, das kann ich üben. Und by the way, ist es ein Konzept, das mich insgesamt anders dem Leben gegenübertreten lässt, wofür wir eine ganze Podcast-Folge machen könnten, warum das hilfreich ist für uns und für die Welt.
Okay, das ist Achtsamkeit und Resilienz.
Was ist denn jetzt Resilienz? Genau. Resilienz ursprünglich kommt mal aus der Materialwirtschaft und bedeutet einfach, wenn ich was eindrücke, kommt das Material zurück. So, ne? Also ich biege es hin und biegt sich's zurück. Oder ich nehme immer gerne diese Analogie von diesen Stehaufmännchen, die ich als kleines Kind hatte, die man aus diesen Tischtennisbällen gebaut hat. Man legt das hin und flupp, kommt dieses Stehaufmännchen wieder hoch. Also Resilienz bedeutet, da ist was, widrige Umstände heißt es immer so schön. Und trotz dieser widrigen Umstände entwickle ich mich. Also ich stehe wieder auf und kann weiter wachsen sozusagen. Und heutzutage gibt es schon das nächste Konzept, das nennt sich dann Anti-Fragility. Und das bedeutet, dass ich aus Unordnung und aus Druck und Stress nicht nur mich zurückbiege, sondern quasi sogar noch wachse. Also noch größer werde dadurch, dass etwas vorher schwierig war. So wie man auch sagt beim Muskel, wenn wir nochmal beim Fitnessstudio sind, ich überanspruche den ja und dadurch wächst er so. Und Resilienz hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, weil Resilienz eine der mit best erforschtesten Wege ist, um meine Resilienz zu fördern.
Die Achtsamkeit ist der Weg.
Korrekt, und, ja. Ist ein Weg dahin. Und es gibt ganz viele andere Faktoren und je nach Literatur, die du da liest, aber wenn Beispiele, ne, sind sowas wie ein gewisses Netzwerk, eine soziale Komponente, ist auch sowas wie Problemlösefähigkeiten, die Fähigkeit, dass ich mich als selbstwirksam erlebe und nicht als hilflos und solche Sachen.
Vor allem, ich finde, also vielleicht einmal Full Disclosure für euch da draußen. Ich habe es auch schon mal in ein paar Folgen angedeutet. Ich habe auch gerade Meditation und Achtsamkeit für mich entdeckt, deswegen ein bisschen sehr euphorisch. Zweites Lieblingsthema nach HR. Aber ich finde so krass, dass man das überhaupt gar nicht lernt. Also man lernt überhaupt nicht, Gefühle, Emotionen zu managen. Also man lernt ja schon, wie du sagst, irgendwie Sport machen wir und Sport ist wichtig und dann lernen wir ganz viel Wissen. Aber dieses emotionale Stabilität oder Resilienz entwickeln, das ist ja was, was ich immer irgendwie auch dachte, und da kann jetzt auch sein, je nachdem, wie man aufwächst und sowas, ich will das gar nicht verallgemeinern, aber ich dachte so ein bisschen, man muss das können oder man kann das nicht. Also mir war gar nicht bewusst, dass ich das lernen kann. Und das finde ich richtig schade. Und wir reden ja jetzt darüber, Resilienz für HR, natürlich, weil wir HR ungeschminkt sind, aber eben auch, weil es gibt ja tendenziell bestimmte Rollen in Unternehmen, die stressiger sind. Und es gibt ja auch da Studien zu, dass es für HR eben schon immer so eine kognitive Dissonanz, die sind oft ausgeritten, um was anderes zu machen als das, was sie machen müssen. Wie hilft mir denn da Resilienz? Also weil ich muss ja vielleicht die Leute kündigen oder ich habe ja Budgetrestriktionen.
Das, was unser Leben ja häufig so anstrengend macht, ist, dass wir es anders haben wollen. Also ich bin losgeritten, wie du sagst, ich wollte was, jetzt treffe ich die Realität und ich merke, das läuft so nicht. So, das heißt, das, was ich treffe, ist nicht das, was ich haben will. Was passiert? Innerer Widerstand. Ich sage, soll aber nicht so sein. Jetzt soll aber nicht so sein. Als Emotion empfinden wir das häufig als Wut oder Ärger oder Frustration. Hat ja erstmal eine wichtige Botschaft, nämlich, da läuft was nicht entlang meiner Werte oder so, wie ich das für richtig halte. Jetzt kann man Wut nutzen, um Dinge zu verändern. Das ist ja auch erstmal eine Energie, da sollte man sich gut überlegen, wie man die nutzt. Wenn man es jemandem einfach nur vor die Füße kippt, dann ist eine gute Chance, der kippt einem was zurück. Aber ich kann die ja auch nutzen und sagen, hey, das ist mir wichtig, ich trete nochmal so richtig dafür ein und ich kämpfe nochmal und dass diese Kündigungen nicht sein müssen und so. Und das ist ja erstmal wertvoll. Dann treffen wir allermeist im Leben eine Grenze, wo wir merken, ich werde die Welt nicht ganz so organisieren können, wie ich sie haben möchte. Und das weiß jeder Mensch auch in seinem Privatleben, jeder, der schon mal versucht hat, seine Mutter oder seinen Partner so richtig genau so hinzudrehen. Wir kommen an Grenzen, das ist Teil unseres menschlichen Lebens. Und dann festzustellen, so, aha, okay, so ist das. Ich bekomme es nicht, ich empfinde Wut. Und dann entsteht dieser Raum, wo ich schauen kann, aha, was mache ich denn jetzt mit dieser Information? Und den verpassen wir ganz häufig, weil wir so da drin hängen zu sagen, es sollte aber anders sein, es sollte aber anders sein. Das mag moralisch sein, es ist aber nicht anders, sondern es ist so. Und wenn ich da hinkomme, und das ist dieses Achtsame, ich nehme wahr, was da ist, ich nehme wahr, was es in mir macht, und erstmal gucke ich da ganz offen hin und sage, ah krass, so ist das. Oh, ist richtig unangenehm. Okay, und was mache ich denn jetzt? Also renne ich nochmal oder gucke ich mir das an und ehrlicherweise dann ist auch irgendwann die richtige Reaktion, traurig zu werden und zu sagen, ah Mann, das ist schade. Ich wollte, dass das anders ist und ist es aber nicht. Okay. Verstehst du? Also, dass ich dann diese Wahlfreiheit, Achtsamkeit hat ganz viel mit Wahlfreiheit zu tun, zu merken, was ist und dann zu sagen, was ist denn meine Antwort auf das, was da gerade stattfindet und nicht in diesem Widerstand hängen zu bleiben, den wir ganz oft gegen die Welt haben.
Mein Lieblingssatz ist ja, wenn du ein Problem hast und keins haben willst, hast du schon zwei. Finde ich, passt eigentlich immer. Vor allem, es passiert ja im Berufsleben Sachen, die blöd für dich sind, objektiv. Also ich habe mal ein 360-Grad-Feedback vorbereitet, da war ich auch noch recht jung in meiner Karriere und es war mein erstes und ich habe unendlich viel Arbeit da reingesteckt und zwar alles abgesegnet und ich hätte nur noch aufs Knöpfchen drücken müssen. Und dann wurde von oben entschieden, dass jetzt aber die Führungskräfte evaluiert werden müssen nach irgendwas, was die Holding haben wollte. Und natürlich kannst du nicht das 360-Grad-Feedback nach uns machen und das Holding-Management-Bewertung. Das ist mir total klar. Aber natürlich ist es unheimlich frustrierend und es fühlt sich unfair an. Und es war doch abgesegnet und ich habe da jetzt die Stunden da reingesteckt. Und dann habe ich das Gefühl, kommt man ganz schnell in so eine Schleife, wo man auch nicht mehr produktiv ist, weil man die ganze Zeit da sitzt und sich ärgert. Und natürlich habe ich mich geärgert. Und natürlich hätten die mir das vorher sagen können. Und da hätte vielleicht auch mal meine Geschäftsführung mal nachfragen können, kommt da was, was auch immer. Es ist aber nicht passiert. Und dann zu lernen, wie kriege ich das hin, diesen Spagat zu schaffen, also das zu managen, finde ich super gut über Achtsamkeit und Resilienz.
Absolut. Und mich in meinen Emotionen ernst zu nehmen, die da kommen, auch zu gucken, was mache ich damit, wo kann ich, und dann aber auch zu merken, okay, und wenn nicht, dann gehe ich in diesen Prozess mit mir. Das ist das Wichtige.
Ja, das finde ich total gut, weil ich habe es lange so gemacht, das ist ganz persönliche HR ungeschminkt Anjuli-Edition. Ich habe es ganz lange so gemacht, dass ich dann sauer auf diese Gefühle von mir war. Also, warum bist du denn jetzt so kindisch und bist sauer deswegen oder traurig oder enttäuscht, weil das ist ja ein Business-Kontext. Also darf ich ja keine Gefühle haben, weil Köfferchen und so. Und mir hat total geholfen, einmal im ersten Schritt anzuerkennen, ich, Anjuli, darf da jetzt angepisst sein. Das ist okay. Und ich kämpfe da nicht gegen an und sage nicht, dass ich eine schlechte Personalerin bin. Und meistens, und das finde ich das Verrückte, reicht es ja schon, damit du gar nicht mehr so sauer, also dann kannst du ja einfach weiterarbeiten, weil du anerkannt hast, das ist jetzt blöd gelaufen. Aber das hat ja die Holding nicht gemacht, um die Anjuli zu ärgern. Also die saßen da ja nicht und haben gesagt, wie können wir die HR da an den Nervenzusammenbruch bringen, sondern es hat einfach nicht gepasst.
Und darf ich da auf zwei Punkte nochmal eingehen? Der erste, den ich ganz, ganz wichtig finde, weil Achtsamkeit und Akzeptanz wird oft sehr nahe zusammengebracht und das ist richtig. Nur wir sind ganz schnell dabei zu sein, ja, akzeptiere doch die Welt. Bevor ich die Welt akzeptiere, akzeptiere ich mal besser meine eigenen Gefühle zur Welt. Weil die kriege ich mir nicht weggecoacht, indem ich sage, na, akzeptier doch, dass es so ist. Sondern erstmal muss ich akzeptieren, nee, mich macht es wütend, traurig, ängstlich, was immer es mich macht. So geht es mal los. Und dann ergibt sich daraus eine Akzeptanz der Welt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil sonst ist man ja immer falsch, weil ich ärgere mich, obwohl ich doch gerade gelernt habe, ich soll die Sachen akzeptieren.
Das war so anstrengend, diese Phase.
Ja. Natürlich, genau. So. Ja, und das hören wir ja dauernd. Nee, ja, akzeptier das doch. Hier ist Change ohne Ende. Ja, da musst du ein bisschen flexibel sein. Ja, ja, schon. Nur irgendwie ist das der zweite Schritt. Also das ist mir ganz wichtig, weil wir sonst auch in einem konstanten Kampf gegen uns selber enden, der gar nichts bringt. Und das Zweite, was so entscheidend ist zu verstehen, wenn wir uns einfach sagen, egal was ich jetzt fühle, ich sollte das nicht fühlen, ist das zu 99,9% unerfolgreich. Weil Gefühle nicht dadurch aufhören, dass ich ihnen sage, du sollst aufhören, so. Sondern Gefühle hören dadurch auf, dass ich bereit bin, sie zu fühlen. Ne? Also es gibt ja dieses Name it to tame it, feel it to heal it.
Love it.
Name it to tame it bedeutet, ich merke das und ich sage mir innerlich, das ist übrigens, Achtung hier, Trick 17, wenn ihr hier jemanden einen Trick rausnehmen will, ich kann mir innerlich sagen, oh, ich merke gerade richtig viel Wut. Oder ich bin gerade richtig wütend. Und wenn wir uns das sagen, dann haben wir die Exekutivfunktion aktiviert, also unseren präfrontalen Neokortex, der hinter eurer Stirn sitzt. Und es bedeutet, wir haben schon so einen kleinen Schritt von der Wut weggemacht. Das heißt, wir sind nicht mehr einfach nur voll dieser Wut, sondern es gibt auch quasi das denkende Gehirn, das versteht, wir sind wütend und dadurch haben wir mehr Handlungsspielraum. Also das ist dieses Name it to tame it. Und feel it to heal it bedeutet, nur wenn ich bereit bin, mich dem hinzuwenden und das zu fühlen, dann läuft ein Gefühl durch. Gefühle laufen durch. Je nach Forschungsbericht gibt es unterschiedliche, sagt man, ein Gefühl hat eine Halbwertszeit von 90 Sekunden. Was danach passiert ist, weil ich kann ja auch den ganzen Tag sauer sein, aber nicht, weil das Gefühl den ganzen Tag braucht, sondern weil ich mir konstant wieder, aber es ist ja auch so, es ist und zack und schon kann ich den ganzen Tag wütend sein. Nur wenn ich das zulasse, dann kann sich was verändern.
Ihr merkt schon, wir sind heute eine sehr emotionale Folge. Das heißt aber, was wir bis jetzt gesagt haben, HR ist oft da als andere Position in diesen Situationen, weil wir einfach mit Menschen zusammenarbeiten, weil wir auch oft diese Diskrepanz haben, wirklich zwischen dem, wir haben People und Culture, wir wollen Leuten helfen und dann verhandelst du auf einmal mit dem Betriebsrat darüber, wer wie lange aufs Klo laufen darf. Ja, wo du ja auch denkst, so, ich bin ja hier zwischen den Stühlen, und aber das ist irgendwie nicht der Job, für den ich ausgezogen bin. Also das sind ja jetzt die krassen Beispiele. Man hat ja auch sowas wie, du weißt, das Budget ist tight, aber dann kriegt der Jochen trotzdem die Gehaltserhöhung oder der VP Sales muss nicht ins Office und du musst den anderen Leuten aber erklären, dass sie es ins Office müssen. Und das heißt, der erste Schritt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist einmal anzuerkennen, ja, ich habe da ein Störgefühl oder hey, ich finde es blöd, und nicht dagegen anzukämpfen, sondern einfach einmal zu gucken, dieses Gefühl ist jetzt da.
Korrekt, weil es ist ja eh schon da. Ne? Da können wir ja nichts tun. Wir entscheiden uns ja nicht, ach, da werde ich jetzt mal sauer, da habe ich jetzt Bock drauf, sondern das entsteht einfach. So, jetzt nochmal kurz, um den Business-Kontext zu kriegen. Warum sollte ich das denn? Ich sollte das, weil A, kann in dem Gefühl ja eine wichtige Message stecken. Das wäre schon gut, das mitzubekommen. Und B, kann ich nur dann mich bewusst entscheiden, was mache ich denn jetzt damit? Also, gehe ich und kämpfe, was wir vorhin schon hatten, gehe ich eher in einen Prozess, wo ich anerkennen muss, oh ja, kacke, es ist wirklich nicht, wie ich es wollte. Okay, was meine ich jetzt damit? Bin ich bereit, trotzdem hier zu bleiben? Dann konzentriere ich mich auf was anderes, gucke auf das, was alles geht, was ich bewegen kann. Oder merke ich an irgendeiner Stelle wirklich, dass ich denke, nee, da habe ich einfach gar keinen Bock mehr drauf. Und das Gute ist ja, dass wir das nicht so schnell denken, weil wir wissen alle, wenn wir den Arbeitgeber wechseln, zum Sales Manager werden oder sonst was, es ist ja nicht so, dass wir einfach nur kurz was ändern müssen und irgendwo anders ist es super. Aber es kann sein, dass wir mal sagen, hier stimmt's wirklich nicht mehr. Aber diese Wahlfreiheit zu gucken, was brauchst in der Situation, in der ich ein Störgefühl habe, die kriegen wir nur, wenn wir erstmal anerkennen, so ist es.
Plus, ich glaube ganz, also vielleicht einmal Disclaimer, und das sagen wir ja auch ganz oft als Tipp, gerade im HR, überlegt euch halt einmal, was sind die Grenzen, die ich nicht überschreiten möchte, mit denen ich nicht klarkomme als Personalerin. Die können sich auch ändern und wir wissen ja alle, was die Realität ist. Also in der perfekten Welt muss niemand Miete zahlen und hat niemand Verpflichtungen und kann sich seinen Arbeitgeber rein nach Purpose aussuchen. Aber ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist eine normale Geschäftssituation und nicht, dass irgendwelche Grenzen überschritten werden und sagt, dann mache ich nicht mit. Ganz oft in meiner Erfahrung war es ja auch so, dass das Problem gar nicht auf der Business-Seite war, sondern es wurde etwas in mir getriggert durch den Business-Kontext. Und erst in der Sekunde, wo ich irgendwann entschieden habe, ich habe keine Angst mehr vor diesem Gefühl, weil ich bin ein Mensch und ich bin eben nicht Koffer an der Tür abgelegt und das ist auch okay, habe ich mir dieses Gefühl angeguckt und habe ganz oft gemerkt, hey, das Problem ist jetzt gar nicht, dass ich das 360-Grad-Feedback nicht machen konnte und die Arbeit, die reingesteckt ist, weil ja, ist blöd, aber mein Gott, mache ich es ein halbes Jahr später,
sondern die Wahrheit ist, ich habe das Gefühl, ich bin hier nicht anerkannt worden, die Arbeit ist nicht wertgeschätzt, jetzt kommt jemand von oben und weiß es besser. Und das sind ja alles Themen, die muss ich in mir beackern. Und deswegen bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, wenn ich so groß emotional reagiere, how interesting, wo kommt das denn her? Weil ich habe schon so oft für die Tonne gearbeitet, dass die Aufregung über das 360-Grad-Feedback nicht mit der Zeit zu erklären ist.
Ja, da bist du wirklich weit. Und das ist genau der Punkt, wenn wir uns richtig doll aufregen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit steckt da irgendein Thema von uns mit drin. Wir sagen, das ist Schattenarbeit, ne? Also eigentlich ist jedes Thema, das dich richtig triggert, deine Freifahrtkarte zu einer Erkenntnis über dich selbst, weil dann steckt da sowas drin. Und dann muss man aber auch sagen, gibt es auch wirklich Realweltprobleme, wo man auch sagen kann, ja, da ist auch was wirklich Banane und da gibt's jetzt was zu tun. Muss man auch wirklich mal jemandem sagen, so ist es schwierig. Nur das auseinander zu dividieren, das ist die ganz hohe Kunst. Und es macht uns so viel freier. Und das ist eben der andere Resilienzpunkt der Selbstwirksamkeit, ne? Das Schlimmste für einen Menschen ist, wenn er sich hilflos fühlt in einer Situation. Und das passiert halt so oft, ne? HR sitzt ja auch ganz häufig eben dann doch unter irgendeiner Geschäftsführung, CEO, hast Finance. Du nicht gesehen?
CFO.
So, genau. Und die haben häufig eine andere Weltsicht, was immer man davon halten möchte. Und schon bin ich in diesem Gefühl von, eigentlich kann ich hier nichts tun. Und in dem Moment, wo ich aber lerne, für mich selber einen Umgang mit Themen zu finden, bin ich wieder Frau im eigenen Haus. Und das ist ganz wichtig.
Ich habe ganz lange gedacht, wenn ich nicht mehr wütend bin, also wenn ich dieses Gefühl nicht habe oder sauer, dann ändere ich ja nichts. Also die Mut als Motivator. Aber das stimmt nicht. Also ich bin sogar an dem Punkt zu sagen, das ist genau das Gegenteil ist richtig. Weil in der Sekunde, wo ich so, wieder mein 360-Grad-Feedback, wo ich so in diesem Schmerz bin, in dieser Wut, ändere ich gar nichts, außer dass ich sauer bin und den Investor immer schlimmer finde, am Ende noch meine Geschäftsführung das projiziere und nie lässt mich hier jemand, was weiß ich denn, ne? Da kann man sich ja reinsteigern bis zum Umfallen. Und das Gegenteil ist ja wahr, wenn ich ruhig bin, dann kann ich ja sogar auf einer Ebene, die von der anderen Person gehört wird, sagen, hey, ich würde das 360 Grad jetzt wegen XYZ doch machen. Und wenn ich kein Argument habe, weil da eben gerade eine Management-Evaluierung über die ganzen Unternehmen kommt, vielleicht ist es dann einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann regen wir uns nicht auf, weil wenn du ein Problem hast und keins haben willst, hast du zwei. Und dann sagst du dir, dann habe ich jetzt halt mal gelernt, wie man das macht, trocken. Und hol das in einem halben Jahr nochmal aus der Schublade, weil es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich ein 360-Grad-Feedback mache. Und zack, habe ich keinen Stress mit der Geschäftsführung, weil die wollen ja auch nicht so eine tobende HR-Chefin da haben. Ich habe für mich keinen Stress und ich hätte ja nichts ändern können.
Korrekt. Wenn du wirklich nichts ändern kannst, genau so. Und ich sage das deshalb, weil Achtsamkeit eben manchmal auch wirklich für Menschen benutzt wird, so die eigenen Gefühle am besten gar nicht mehr zu haben. Will ich nur einmal sagen, es kann auch gut sein, dass man mal ordentlich auf den Tisch hauen muss. Der Punkt ist nur, und das ist so wichtig, was du sagst, ich entscheide das. Ist es sinnvoll, auf den Tisch zu hauen? Oder passiert das einfach? Bin ich total bei dir. Es geht wirklich darum, wirksamer in der Welt zu sein. Und das ist ja das, worum es in Nature auch ganz oft geht. Wie werde ich denn wirksam? Und das hilft mir, wirksam zu werden und nicht meine Energie irgendwo auszugeben quasi, wo sie keinen Effekt hat, weil sie in meiner Wut einfach nur stecken bleibt.
Ja, und einmal HR ungeschminkt, Hot Take, Ehrlichkeitstake. Es sollte nicht so sein, aber es ist ja oft so, dass HR eh als das Gefühl Duselige wahrgenommen wird. Und wir ja eh oft ein Thema haben, dass wir nicht genug mit Zahlen arbeiten, dass wir da auf Gefühle gehen. Und jetzt stellt euch noch vor, dann steht da so eine super emotionale HR-Tante, die total aufgeregt ist, weil sie ihr 360-Grad-Feedback jetzt nicht machen kann. Und jetzt von der Geschäftsführung erwartet, dass die der Holding, also was auch immer man da erwartet, das ist ja Quatsch. Damit tut ihr euch ja selber auch keinen Gefallen, weil ihr ja dann wieder die Emotionale seid, die da steht. Und ach, HR, mit denen müssen wir gar nicht reden über die Themen, weil das kriegen die emotional nicht abgebildet.
Super schönes Beispiel.
Also ich glaube, wir haben jetzt, also zumindest wir beide haben jetzt sehr deutlich gesagt, dass wir das ein tolles Konzept finden und dass das sehr die Lösung für alles ist. Nein, Scherz. Aber was kann ich denn jetzt konkret machen, wenn ich sage, ich möchte achtsamer sein?
Tatsächlich, Meditation ist wie das Fitnessstudio für einen Sport, ne? Also diese Idee, dass das jetzt vielleicht jemand gehört hat, sagt, ach Mensch, ist ja ein nettes Konzept, jetzt versuche ich mal ein bisschen präsenter zu sein und die Dinge erstmal anzunehmen und bla, also alles, was ich jetzt gehört habe. Das wäre ja schon mal toll, wenn das der eine oder andere denkt. Der Punkt ist nur, dass das in der Realität unfassbar schwer umzusetzen ist, weil unser Gehirn so jetzt erstmal nicht getrimmt ist. Und mit den ganzen Social Media und alles, was wir gerade haben, was ja wirklich nur dafür designt wurde, dass all das nicht mehr stattfindet, wovon wir gerade gesprochen haben, ist es noch ein bisschen härter. Das bedeutet, Meditation ist ein Weg und einfach ein wissenschaftlich extrem gut erforschter Weg, um diese Fähigkeit quasi zu trainieren. Und ich sage das immer so ein bisschen zwiegespalten, weil das klingt wie, oh super, da kann ich mich besser kontrollieren. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist wirklich, dass ich mehr sein kann mit dem, was ist, und aus diesem Sein besser der Welt antworten kann. Also deswegen sage ich das nochmal, das ist kein Kontrollmechanismus, sondern es ist ein Weg zu üben in dieser Praxis, im Leben zu sein und dem Leben zu antworten, so würde ich das sagen. Also das wäre einfach eine sinnige Sache. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir in unserer Firma so ein Programm entwickelt haben über 6 Wochen, wo eben so eine Mischung ist aus wirklich den Ansätzen und wirklich auch den kognitiven Konzepten, die für viele Menschen extremst hilfreich sind, und aber dieser Praxis. Und dass wir gerade planen, dass wir das für HR nochmal anpassen. Das heißt, wenn irgendwer jetzt hier wirklich Bock hat, dann könnt ihr euch gerne, ich weiß gar nicht, bei Angelique melden oder irgendwas in den Kommentar schreiben.
Ach so, das heißt, ihr macht ein wirklich für HR-Lies reingeschnitten, weil vielleicht verrückte Idee für unsere HR-ungeschminkt Leute. Das kann man ja remote machen, oder?
Korrekt, das ist remote.
Ja. Ihr Lieben, wir hoffen ja eh weiterhin auf die wildesten HR-Geschichten von euch. Und wir hatten es jetzt schon ein paar Mal angeteasert, aber wir freuen uns auch, einen Zugang zu dem Momentum von Return of Meaning würden wir auch in den Pott werfen, je nachdem, wie gut die Geschichten sind, vielleicht auch mehr. Deswegen schickt uns gerne eure HR-Geschichten und wir losen dann aus. Wir erzählen nochmal mehr dazu, nur kurz off-topic. Wenn du sagst, Meditieren ist so ein bisschen wie Trainieren. Wenn ich jetzt mir denke, oh, ich würde gerne einen Halbmarathon laufen und war aber noch nie joggen, dann ist es ja so, dass ich sage jetzt mal in Woche 2, wo ich 3-mal die Woche joggen gehe, anfange zu merken, ach ja, ich werde fitter, es wird besser. Dann kommt ja meistens nochmal so ein Moment, wo du dir denkst, warum habe ich mich angemeldet für den Scheiß? Ich kann das nicht und 21 Kilometer sind zu lang und ich werde es nie können. Und irgendwann bist du ja an dem Punkt, wo du sagst, boah, ich will richtig laufen gehen. Wie ist es denn bei der Meditation ist es vergleichbar mit dem Halbmarathon-Training? Ist es vergleichbar mit Mount Everest? Oder ist es, wir spazieren einmal um den See und kriegst du schon hin?
Ach, schöne Frage. Ich glaube, es ist hilfreich, gar nicht mit so einem Ziel zu starten, ob ich irgendwo den Halbmarathon laufe oder auf den Mount Everest. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn du Bock hast, dein Leben mehr zu erleben, und wenn du Bock hast, mehr in dieses Gefühl zu kommen von nicht, ich werde vom Leben hin und her geworfen, sondern ich antworte dem Leben mit seinen Fragen, die es mir konstant stellt. So, also das nur zur Motivation. Trotzdem, wenn wir einen Vergleich nehmen wollen, weißt du, wenn ich jetzt sage, das Ziel ist, dass du 1 Stunde am Tag meditierst und jetzt fangen wir mit 10 Minuten an und irgendwann bist du bei der Stunde, das kann passieren, aber ich weiß gar nicht, ob es unbedingt sein muss, sondern das Wichtige ist, glaube ich, dass wir irgendwann den Effekt merken, dass wir irgendwann das Gefühl haben, so, krass, ja wirklich, ich fange an, anders auf mein Leben zu schauen.
Ja, also mein Gefühl ist, darauf wollte ich vielleicht raus. Ich weiß, meine erste Meditation habe ich aus so einem Buch gelesen. Ich glaube, die haben gesagt, 1 Minute oder so. Also es war nichts. Und ich habe nach 25 Sekunden gedacht, oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe mich noch nie so unzulänglich gefühlt. How should that work? Und das ist ja genauso, wenn du das erste Mal joggen gehst.
Korrekt. Okay, super. Ja, da sage ich noch was zu.
Und ich hatte das Gefühl, also ich bin ja N gleich 1 und nur ich. Ich fand es total faszinierend, weil ich hatte das Gefühl, nach 2 Wochen, also eigentlich nach dem 3. Mal, war es was komplett anderes. Und ich habe angefangen zu verstehen, was passiert, so wie du beim Joggen irgendwann merkst, ach, ich muss ja gar nicht gehen zwischendrin.
Und ich sage ganz oft in diesen Kursen, wenn ich eine Pille hätte, die dir zeigt, wie es ist, wenn du das mal 6 Wochen durchgezogen hast, wäre es so cool, weil dann würde es jeder machen. Nur A, gibt es die Pille nicht, und B, wäre sie wahrscheinlich illegal. Also das heißt, irgendwie muss man da durch, um dahin zu kommen und zu merken, ah krass, so fühlt sich das Leben dann ah, okay, das möchte ich wirklich machen. So. Und jetzt ist die spannende Frage, wie schaffe ich es dahin, wenn schon die erste halbe Minute quasi unerträglich?
Unerträglich war es. Wirklich, das war ganz schlimm.
Hast du es alleine gemacht oder was eine geführte Meditation?
Nee, ich habe es alleine gemacht. Ich habe im Grunde das Buch Der Kompass für die Seele von Baskast gelesen. Und der fängt da an und sagt irgendwie, versucht es mal 30 Sekunden und einfach nur im Jetzt sein und fühlen. Habe ich gedacht, würde ich niemals machen und bin aber dann in Geführte gegangen. Und das, finde ich, ist viel, viel einfacher.
Das wäre der erste Trick. Mit was anzufangen, wo ich nicht gleich alleine schwimme, sondern erstmal so eine gewisse Guidance habe, weil der Geist einfach die Tendenz hat, eben nicht im Moment zu bleiben. Das ist Gutes zu erfahren und dann Unterstützung zu haben. So. Das zweite ist, was wir eben in diesem Kurs machen, wenn du mit einer Peer Group läufst, wird das deutlich einfacher. Ne? Also die Freundin holt dich halt zum Joggen ab am Morgen. Das macht die Chance, dass du mitläufst, schon mal deutlich höher.
Oder ist nicht mehr meine Freundin, weil die morgens um 6 geknallt hat und ich nicht fertig bin. Sorry nochmal an der Stelle, ist nur einmal passiert.
Genau, das ist die andere Möglichkeit. So, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, also zum Beispiel in dem Kurs, wir starten mit 10 Minuten. In MBSR-Kursen startest du mit 45 Minuten. Also MBSR ist so ein Programm, das mit wirklich der Forschung gedient hat, 8 Wochen so. 10 Minuten ist so eine Zeit, was viele Menschen wirklich hinbekommen, gerade wenn es geführt ist. Und wir sagen auch immer, wenn du die 10 Minuten heute nicht hast, dann sind es heute 3 und dann hast du eine geführte für 3. Also so, dass da genug Spiel ist, dass man wirklich für sich diesen Zugang finden kann.
Mein Gefühl ist, Meditation ist im Grunde der Weg dahin, dass ich anfange zu verstehen, wie bin ich im Moment und dann eben auch diese Gefühle klarer benennen kann.
Wenn du jetzt meinen Kollegen hier sitzen hättest, würde der sagen, hä, was hat denn Meditation mit Gefühlen zu tun? Also die Antwort ist ja und es ist nicht nur das. Du wirst auch beginnen zu merken, was denke ich denn da den ganzen Tag? Ah krass, ja ich denke, die hat mich schräg angeguckt und ich denke, das ist ein Vollhorst, weil und so. Wenn wir auf einmal bemerken, was da die ganze Zeit durch unseren Kopf fliegt, stellen wir verschiedene Dinge fest. Also erstens stellen wir fest, dass wir erschreckend oft immer wieder genau dasselbe denken. Da ist richtig wenig Neuheitswert drin. Das zweite, was wir feststellen, ist, dass viele Sachen, die wir denken, eine tolle Lehrerin hat mal gesagt, Gedanken sind Vorschläge. Das kann ein guter Vorschlag sein, kann auch ein schlechter Vorschlag sein. Und teilweise ist es nicht ein hilfreicher Vorschlag. Ne? Viele Menschen haben ja auch das Thema, dass sie über sich selbst nicht besonders gut nachdenken. Und da so festzustellen, okay, also erstmal ist es ein Gedanke, zweitens ist es wirklich unfreundlich und drittens ist es nicht hilfreich. Oder der andere Typ hat halt die Tendenz, so auf die Welt zu gucken. Eigentlich laufen nur Idioten auf dieser Welt rum, außer mir. Das kann ich auch nochmal hinterfragen, wenn ich das so mitbekomme, weißt du? Also ich fange an, meine Gedanken klarer zu sehen, ich fange an, meine Gefühle klarer zu sehen mit den Botschaften, die sie haben und ich fange an, meinen eigenen Körper mehr wahrzunehmen, festzustellen, ich habe seit 5 Stunden nichts getrunken. Ah, okay, ich sitze mit krummem Rücken seit 3 Stunden vor diesem Laptop und fange an, Kopfschmerzen zu bekommen. Das ist ja auch nett, wenn ich das vor den 3 Stunden irgendwie mal merke. Der Punkt ist, alles wird klarer. Es ist wie so ein bisschen, du sitzt im Leben ganz häufig, ich bis heute, in so einem Raum voller Nebel. Und es ist einfach richtig sinnvoll, mal zu lüften. Dann sieht man besser.
Ich glaube, für mich ist der Gefühlspunkt so krass, weil das für mich die krasse Erkenntnis war. Also für mich diese Erkenntnis zu verstehen, ich bin weder mein Gefühl noch mein Gedanke, sondern das sind Vorschläge. Und das war, also ich finde, bei der Meditation oder bei der Achtsamkeit ist es ganz oft so, wenn man diese Sachen dann einmal hinterfragt hat, dann ist es einem fast unangenehm, das auszusprechen, weil es ist ja so klar. Also natürlich bin ich nicht das Gefühl, aber ich dachte, ich bin das Gefühl.
Und das fühlt sich so an.
Genau. Und das bedeutet eben auch, dass du eben nicht diese Wahlfreiheit hast, wie reagiere ich darauf, weil ich denke ja in der Sekunde, jemand greift mich an, ne, mit seiner Rückfrage und schießt dann zurück und das habe ich alles gemacht und die Situation löst sich ja auch irgendwie, weil das Problem wird ja gelöst, man schießt zurück, man streitet sich, was auch immer. Aber das habe ich ja nicht freiwillig entschieden, sondern das Gefühl hat mich dahin getrieben. Und natürlich kann ich immer noch sagen, ey Claudia, wie redest du denn mit mir? Oder was erwartest du denn, was hier HR alles macht? Was auch immer, aber eben ich entscheide, auf den Tisch zu hauen. Und das vielleicht als zweiter Tipp, also Meditation, auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir kündigen es schon mal an, falls ihr euch Parkplatz suchen müsst. Am Ende der Folge machen wir noch eine Minuten Meditation von der Claudia. Nur, dass ihr es schon mal wisst, falls ihr euch irgendwo hinsetzen wollt oder
anhalten, weil ich höre ganz oft Podcasts auf dem Fahrrad. Mach das bitte nicht auf dem Fahrrad oder im Auto. Also Meditation ist eine Option. Wie gesagt, man muss sich einmal drauf einlassen. Man muss einmal durch diese 3 Minuten durch. Das Wissen, dass Gefühle und Gedanken nur Vorschläge sind, ist ja auch schon mal ein Tipp. Gibt es noch was, wo du sagst, das hilft erstmal für mehr Resilienz oder Achtsamkeit?
Ich persönlich bin ganz großer Fan von der sogenannten kopernikanischen Wende in der Psychologie von Viktor Frankl.
Ein easy Wort, kennen wir alles. Ja. Das ist Common Knowledge.
Ich war noch nicht fertig, Angelique. Und Viktor Frankl wird auch in der Achtsamkeitswelt immer wieder zitiert und der Gedanke passt da genau dazu. Und er sagt, die Frage ist falsch gestellt, wenn wir das Leben ständig fragen, ne? Also warum passiert das? Wieso ist das so? Warum haben die das nicht gerafft? Wieso ist das so ungerecht? Warum werde ich nicht gesehen? Sondern die Frage ist richtig gestellt, wenn wir feststellen, dass uns das Leben die Fragen stellt.
Da kriege ich Gänsehaut.
Und es ist aber genau so, ne? Das Leben stellt uns ja konstant eine Frage, indem es uns was präsentiert, was wir mögen, indem es uns was präsentiert, was wir gar nicht mögen. Und es ist die Frage an uns, wie antworte ich da drauf? Was ist meine Antwort, mit der ich mein Leben gestalte und natürlich auch die Welt gestalte? Und in dieser konstanten Frage zu leben und das, was uns widerfährt, wirklich als Anfrage des Lebens zu sehen, mit allem, was da kommt.
Wie übertrage ich das denn jetzt in meinen Business-Kontext?
Wir nehmen einfach dein 360-Grad-Feedback, ne? So. Das kommt.
Das sitzt tief offensichtlich noch.
Ich verstehe das. Ich kann es nachfühlen. So, das kommt und diese Entscheidung kommt, wir machen das jetzt nicht. Und nachdem du durch alle Gefühle durch bist und alles, was wir besprochen haben, sitzt man da und sagt, okay, in dieser Situation bin ich jetzt. Das ist die Frage dieses Lebens. Ich habe all das gemacht und da kommt jetzt diese Ansage. Und jetzt sitze ich da und sage, okay, und wie entspricht es mir, Angelique, darauf zu antworten? Was ist das, was ich für stimmig halte, aus der heraus, die du bist, in dem Kontext, in dem du lebst? Also das ist das ganz wichtig. Es geht nicht um was Egozentriertes, ich, Julie, was hätte ich denn gerne, sondern okay, das passiert und was braucht es jetzt von mir als Antwort? Und brauchen bedeutet für mich, sodass ich sage, ja, das ist gut. Ich gucke da drauf zurück und sage, ja, dass ich, Angelique, in dieser Situation so reagiert habe, das passt für mich. Da bin ich im Einklang mit, als auch für die Welt. Also diese Führungskräfte, mit denen ich da unterwegs bin, das, was dieses Unternehmen braucht, die Ziele des Unternehmens. Wenn ich das berücksichtige, was ist dann die Antwort, die passt, die stimmig ist?
Und damit, finde ich, hast du fantastisch gesagt, warum es der Business Case sein sollte, Leuten Resilienz und Achtsamkeit zu trainieren. Also im Grunde ein No-Brainer zu sagen, natürlich mache ich eigentlich was, dass meine Leute gelassener sind. Je mehr ich über Achtsamkeit und Meditation und buddhistische Philosophie, eintauche, desto mehr ist es ja das. Es macht die Leute gelassener. Und wenn ihr euch mal wirklich überlegt, welche Business-Situationen waren denn die unangenehm? Und das muss ja nicht immer HR sein, sondern das war, wo irgendwer ausrastet, wo diese Management-Meeting, wo auf einmal alle Kriegslingo reden und immer aufgeregter werden und geschrien wird, das bringt ja gar nichts. Und deswegen wäre für mich das auch immer der Weg, wenn ich das ins Unternehmen tragen wollen würde. Zu sagen, dann haben die Leute sich besser im Griff, sind gelassener.
Ja, und ich würde noch eine Sache hinzufügen. Ich habe gerade mit einer HR-Verantwortlichen gesprochen und die sagte, ja, wir sind jetzt auch gerade völlig bei Future Skills und so. Und da dachte ich, ja, das ist doch schon mal schön, weil da ist dieses Thema mit drin. Das ist die gute Nachricht. Und warum es für mich auch ein Future Skill ist, ist, dass ich für die Welt, in der wir leben, die ganz schnell von uns jetzt Anpassung und Innovation verlangt, dass ich dazu in einem gewissen Brain State sein muss. Wirklich. Wir alle wissen, dass wenn wir mit ganz viel Druck im Nacken versuchen, irgendwas aufs Papier oder durch die Tür zu bringen, dass da nicht die Innovation entsteht. Da muss man wirklich nicht für studiert haben, das Thema, dass das total nachvollziehbar ist. Und zu sagen, wir brauchen Menschen, die in einem Brain State sind, wo überhaupt sowas passieren kann und die in der Lage sind, miteinander zu interagieren, sodass etwas emergiert, was vorher nicht da war, wo es nicht darum geht, was deine Idee oder meine Idee, sondern wo das einfach zwischen uns entsteht, das ist für mich
ein zweiter Aspekt. Wir brauchen das wirklich, weil wir sonst die Herausforderungen, die uns die Welt gerade wirklich vor die Füße legt, wir der nicht gewachsen sind.
Ja, auf einem sehr persönlichen Level. Ich bin so froh, dass ich das jetzt für mich gefunden habe mit der gesamtpolitischen Situation gerade. Also mal weg vom Business, weil da könntest du ja die ganze Zeit da stehen und dir denken, ich drehe durch. Und es war ganz lange für mich so, ich musste nur den Spiegel aufmachen, um mich schon wieder zu ärgern, was da passiert und über den großen Teich, also müssen wir ja gar nicht reden. Und da gelernt zu haben, zu sagen, ich bin nicht dieses Gefühl, weil natürlich bin ich verzweifelt und weiß nicht, wo es hingeht. Und sich nicht in sein Bett zu legen und zu sagen, es geht ja eh alles runter oder die 18. Reddit-Kommentar zu lesen, sondern zu wissen, das ist jetzt ein Gefühl, ich reagiere auf diese Situation, aber das passiert ja nicht gerade in mir. Also ich bin ja gerade hier sitzend und sicher und habe noch alle meine Frauenrechte. Das ist für mich auf einer privaten Ebene auch noch ein Thema, weswegen ich das wichtig finde. Und wirtschaftlich sieht es ja auch so aus, als bräuchten wir als HR vielleicht in der nächsten Zeit ein bisschen mehr Resilienz als noch vor 2 Jahren. Liebe Claudia, ich würde jetzt einmal abmoderieren für alle und dann übergeben wir an dich für die 1-Minuten-Meditation. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat unser kleiner Service-Blog für HR gefallen. Wir geben nochmal alle Details zum Gewinnspiel raus, erzählen jetzt aber auch in ganz vielen Folgen davon. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Wünsche, Anregungen über info@hr-ungeschminkt.de. Wir freuen uns über Likes und Kommentare und die Glocken, habe ich jetzt gelernt. Also die Spotify-Glocken. Und damit übergebe ich jetzt einmal an dich. Claudia, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und the stage is yours.
Ganz lieben Dank, mir hat es auch ganz viel Freude gemacht. So. Die auf dem Fahrrad halten das jetzt an und hören es vielleicht später, wenn sie wieder zu Hause sind. Für alle anderen, wenn ihr mögt, setzt dich gerne einmal auf der einen Seite bequem und auf der anderen Seite aufrecht hin. Das ist ein Trick fürs vegetative Nervensystem. Beim aufrechten Sitzen wird das Konzentrieren leichter. Und dann machst du die Augen zu, wenn du magst, oder schaust einfach vor dich auf den Boden und atmest so 1-2 Mal ganz bewusst und ein bisschen tiefer ein. Dann ein bisschen langsamer aus, als du eingeatmet hast. Bringst die Aufmerksamkeit einmal ganz bewusst vom Außen ins Innen und spürst im ersten Schritt ganz einfach nur deinen Körper. Ganz banal merken, da ist ein Körper, der sitzt hier. Vielleicht spürst du die Füße auf dem Boden. Kannst feststellen, dass es die Schwerkraft gibt, die dich auf dem Boden hält. Und dann guckst du einfach mal, wie sich dieser Körper gerade anfühlt. Ob das eher angenehme Körperempfindungen sind, eher unangenehme Körperempfindungen. Du einfach gar nichts spürst, wenn du mehr in den Körper gehst. Vielleicht bemerkst du auch, dass es so gewisse Körperregionen gibt, wo du die Anspannung des Lebens festhältst. Für viele Menschen ist es der Schulter-Nacken-Bereich oder der Kieferbereich oder die Muskeln um die Augen herum. Vielleicht findest du andere Regionen, die sich angenehm anfühlen. Entspannt. Es ist ganz wichtig, dass es hier nichts zu tun gibt, nichts zu ändern, nichts zu machen, sondern es geht wirklich rein um dein Bewusstsein, also um das, was weiß, wie es jetzt gerade ist. Und wenn du magst, dann verschiebst du jetzt den Fokus vom Körper auf die Welt der Gefühle, der Emotionen. Und viele Menschen mögen das Bild vom inneren Wetter, dass du einfach nur mal schaust, wenn es da eine Wetterlage gäbe, wie ist das denn innerlich gerade? Eher sonnig oder wolkig, regnerisch. und schau mal, ob es möglich ist, dass ganz gleich, welches Gefühl oder welche Wetterlage du antriffst, dass du dem innerlich zustimmst. Also, dass du dem die Erlaubnis gibst, dass es genau so sein darf, wie es jetzt gerade ist. Dass es genau so okay ist. Und du auch da vor allen Dingen dir dessen bewusst bist. Diese Klarheit, aha, genau jetzt ist es so. Genau so. Gut, wenn du magst, wechselst du ein letztes Mal den Fokus. Wirfst quasi noch einen Blick in die Gedankenwelt und guckst einfach nur mal in diesem Moment. Es ist da eher ruhig, es ist unruhig, flitzen da ganz viele Gedanken umher. Oder es ist neblig, trüb, müde. Um zu merken, welche Klarheit entsteht, wenn dir das bewusst ist. So ist das. So fokussiert oder unruhig ist das gerade in meinem Geist. Und wenn du magst, spürst du jetzt nochmal die Füße auf dem Boden. Dein Körper als Ganzes, der hier sitzt, atmet, lebendig ist. Dann schau mal, ob du noch ein bisschen tiefer ein- und ausatmen magst. Und wenn du die Augen geschlossen hattest, dann machst du die so in deinem Tempo wieder auf. Und guck mal, ob es möglich ist, dass das Sehen wieder dazukommt und du trotzdem dieses Bewusstsein für das, was stattfindet, halten kannst. Ganz viel Freude und ganz lieben Dank fürs Dabeibleiben.